Guten Morgen. Michael, du hast mich überzeugt. Ich werde mich gleich auch auf die Liste eintragen. Aber du kannst jetzt auch was von mir lernen. Nämlich durch die Predigt wirst du lernen, dass du gar nicht warten musst, bis deine Listen voll sind, sondern du kannst jetzt schon ganz zuversichtlich im Vertrauen auf Gott einfach weiter planen. Es geht nämlich um die Speisung der 4000. Wir machen weiter mit der Predigtreihe über das Markus-Evangelium. Und heute ist dran der Text in Markus 8, die ersten 9 Verse. Und die lesen wir uns einfach erstmal jetzt gemeinsam durch. In diesen Tagen hatte sich erneut eine große Menschenmenge versammelt. Da die Menschen nichts zu essen hatten, rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte zu ihnen: Die Menschen tun mir leid. Sie waren 3 Tage hier bei mir. Und nun haben sie nichts mehr zu essen. Wenn ich sie ohne Essen heimschicke, könnten sie unterwegs zusammenbrechen, denn einige von ihnen sind von weit her gekommen. Wie sollen wir denn hier in dieser einsamen Gegend genug zu essen für sie finden? Fragten seine Jünger. Wie viele Brote habt ihr? Fragte er sie. 7, antworteten sie. Da forderte Jesus die Menschen auf, sich auf die Erde zu setzen. Dann nahm er die 7 Brote, dankte Gott dafür, brach sie in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit sie das Brot an die Menge austeilten. Sie hatten auch noch einige kleine Fische und Jesus segnete sie und ließ sie durch seine Jünger verteilen. Alle aßen, bis sie satt waren. Und als die Reste eingesammelt wurden, füllten sie 7 große Körbe voll. An diesem Tag waren 4000 Menschen beisammen. Nachdem sie gegessen hatten, entließ er sie nach Hause. Soweit der Bibeltext aus dem Markus-Evangelium. Eine ganz bekannte Geschichte. Es gibt auch nochmal die Speisung der 5000. Das ist ein anderes Ereignis. Also kein Widerspruch. Hier geht es um die Speisung der 4000. Und meine Frau hat mich dann gefragt, was willst du denn über diese Geschichte erzählen? Und da habe ich geantwortet, das ist doch klar. Über den ernährungsphysiologischen Wert von Vollkornbrot und fettreichem Omega-3-Fisch. Die mich kennen, die wissen, warum ich jetzt davon rede, aber ich erspare euch das natürlich. Ich werde heute nichts über Ernährung sagen, auch nichts vom Daniel-Plan wiederholen. Wobei es mit Sicherheit, habe ich gedacht, interessant wäre, darüber nachzudenken, warum es hier keinen Schweinebraten mit Knödeln und Speckbohnen gibt, sondern Brot und Fisch. Also, was lernen wir aus diesem Text? Ich habe den mal in 3 Abschnitte unterteilt. Wir schauen uns jetzt mal die ersten 3 Verse an. Und das habe ich überschrieben mit der Überschrift: Jesus sorgt für uns. Also ich lese sie jetzt nicht nochmal wieder vor, ihr habt die noch im Kopf. Auf jeden Fall lesen wir hier, dass diese Menschen 3 Tage jetzt bei Jesus versammelt sind. Und Jesus denkt jetzt darüber nach, diese Versammlung aufzulösen und weiterzureisen. Und mehrere tausend Menschen sind dort versammelt, hören Jesus zu. Und Jesus weiß natürlich, da ist kein Supermarkt in der Nähe, kein Restaurant, nichts, wo man sich irgendwie was zu essen kaufen kann. Und er weiß auch, dass die Vorräte teilweise nicht mehr reichen für die Heimreise. Und ich glaube, wenn man den Text so liest, dann ist das den Menschen noch gar nicht bewusst. Die sind im Moment einfach nur gefesselt von Gottes Gegenwart in Jesus. Und an die leiblichen Bedürfnisse, glaube ich, da denken sie jetzt erstmal gar nicht. Das ist erstmal zweitrangig. Man liest nichts von Unruhe oder davon, dass Gejammer anfängt, die Leute hungrig sind. Das steht hier gar nicht. Aber Jesus hat das schon auf dem Schirm. Und wir lesen auch nicht, dass irgendjemand aus der Menge zu Jesus kommt und bittet, für Essen zu sorgen, sondern die Initiative geht hier von Jesus selbst aus. Er weiß, hier gibt es möglicherweise eine Versorgungslücke und das lässt ihn nicht unberührt. Und jetzt haben wir im Text gelesen, und da könnt ihr auch lesen, da steht jetzt, dass Jesus sagte, die Menschen tun mir leid. Und das ist jetzt auch das einzig Theologische, was ich hier heute bringe. Aber dieses, die Menschen tun mir leid, das ist nicht mal eben so dahergesagt, was Jesus hier meint. Also er sagt nicht nur, ja, die tun mir leid und jetzt müssen wir ein bisschen Essen hier für Essen sorgen, sondern dieses Wort, was da steht, das beschreibt eigentlich, wie sehr Jesus das bewegt. Dass da Menschen sind, die nichts mehr zu essen haben, die nach Hause müssen, die weit reisen müssen. Wahrscheinlich waren Frauen und Kinder dabei. und es bewegt ihn und darüber macht er sich Gedanken. Und dieses Wort, was da steht im Griechischen, das ist hergeleitet von dem Begriff für Eingeweide, also alles unsere ganzen inneren Organe. Und in meiner, ich habe ja gar keine Ahnung von Griechisch, in meiner Studienbibel steht jetzt folgende Erläuterung, was dieses Wort für Mitleid bedeutet, was Jesus hier empfindet. Und das bedeutet, die Eingeweide umgedreht bekommen vor Mitleid. Mitleid empfinden, von Erbarmen ergriffen werden, sich erbarmen, kommt von Innerei Eingeweide. Dieses Wort wird immer in Bezug auf Jesus oder auf Gott gebraucht, auch in den Gleichnissen, wenn sie sich auf Gott beziehen und Jesus die Menschen in ihrer Not sieht. Also das ist das Erste, was mich irgendwie hier bewegt hat, die Art und Weise, wie Jesus die Bedürfnisse dieser Menschen im Blick hat und dass ihn das wirklich richtig ja ergreift und dass er richtig davon ergriffen wird, von diesem Bedürfnis und dass sich seine Eingeweide sozusagen umdrehen vor Mitgefühl. So sehr ist er hier um die Menschen besorgt und das ist er auch heute noch um dich und um mich. Jesus dreht sich der Magen um, wenn er dich in Not sieht, weil du wertvoll für ihn bist. Ich mag diesen Text aus Matthäus 6 so gerne, wo es darum geht, dass wir uns nicht sorgen sollen, weil wir halt wissen, dass wir Gott wichtig sind. Und da hat Jesus mal gesagt, seht die Vögel im Himmel an. Sie säen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Und hier in diesen Versen sehen wir, dass Jesus sich um etwas sorgt, was den Menschen noch gar nicht bewusst war. Die wussten noch gar nicht, dass sie eventuell gar nichts mehr zu essen haben, wenn sie nach Hause gehen. Da haben sie ganz bestimmt noch gar nicht drüber nachgedacht. Die Leute wollten nur bei Jesus sein, seine Worte hören und seine Gegenwart genießen. Und Jesus denkt hier voraus, sieht unsere Bedürfnisse der Zukunft und rechnet fest damit, dass der Vater im Himmel dafür sorgen wird. Niemals würde Jesus die Menschen nach Hause schicken, ohne liebevoll an ihre Versorgung mit dem Allernötigsten zu denken. So etwas vergisst er nicht. Das geht Jesus nicht durch die Lappen. Und er wartet auch nicht, bis die Leute anfangen, in Panik zu geraten oder ihn um Essen anbetteln. Ist gar nicht nötig. Er weiß, was wir benötigen und dafür hat er auch längst gesorgt, beziehungsweise er weiß, dass der Vater im Himmel dafür gesorgt hat. Und jetzt wird's spannend. Wir schauen uns jetzt mal an, wie die Jünger denn reagiert haben. Also, erster Teil, Jesus sorgt für uns, er ist besorgt. Es dreht sich ihm der Magen um, wenn er dich in Not sieht und er sorgt für dich. Und jetzt im zweiten Teil, da sehen wir, wie die Jünger reagieren und ich habe das überschrieben mit Großes von Gott erwarten und jetzt schon danken. Wie sollen wir denn hier in dieser einsamen Gegend genug zu essen für sie finden, fragten seine Jünger. Das ist erstmal ihre Reaktion. Und ihre eigene Interpretation ist scheinbar, dass sie sich von Jesus aufgefordert fühlen, für Essen zu sorgen und sinngemäß antworten, wie soll das denn gehen? Wo sollen wir denn jetzt hier Essen herbekommen für so viele Menschen? Also es geht sofort in den Aktionismus. Was sollen wir denn jetzt machen? Wo sollen wir jetzt hier Essen herkriegen? Fleischerei Schürkamp in Deutschland ist tausende von Kilometern entfernt. Und das habe ich gedacht, das ist ja irgendwie eher so übertriebene Selbstverantwortung, welche auf Sorge und Angst basiert und nicht so kindliches Vertrauen, ja, der Herr ist bei uns, er wird wohl dafür sorgen. Ein kindlicher Glaube, glaube ich, sagt in dieser Situation, lass den Papa das mal machen. Und der Kleinglaube sagt, wie soll das gehen? Wo sollen wir hier Essen herbekommen? Hier ist nichts. Geht uns das manchmal auch so? Wir fühlen uns von Jesus aufgefordert, gewisse Dinge zu tun. Jedenfalls meinen wir, dass das so ist. Und dann denken wir, wie soll das gehen? Ich habe genug eigene Probleme. Und außerdem fehlen mir die Mittel allemal, um für die Bedürftigen dieser Welt zu sorgen. Und das ist erstmal normal. Wenn wir uns angucken, wozu die Bibel uns alles auffordert, dann gucken wir erstmal doof und pusten in die Luft. Wie soll das gehen? Wir sollen unseren Nächsten wie uns selbst lieben, sogar unsere Feinde. Wir sollen immer beten, wir sollen anderen die Füße waschen, wir sollen immer dankbar sein, dann noch demütig, sanftmütig, freundlich und so weiter. Soll ich weiter aufzählen? Ihr wisst das, ne? Und ihr kennt diese Listen, Und ich weiß noch, dass ich am Anfang immer ganz verunsichert war, boah, wie soll ich das alles schaffen? Und dann fängt man erstmal an zu überlegen, boah, was muss ich denn jetzt an mir ändern? Aber diese Listen, die hat nur Jesus selbst erfüllt in seiner Person und er in uns kann das auch heute zum Ausdruck bringen. Und wir denken manchmal, wenn wir so die Bibel lesen oder mit den Herausforderungen des Lebens konfrontiert sind, da sind 4000 Aufgaben da draußen und jetzt stehe ich hier mit meinen 7 Broten und ein paar kleinen Fischen. Und was soll ich jetzt machen? Aber, und das sehen wir jetzt gleich in dieser Geschichte, unser Vater weiß, was wir alles benötigen. Was lehrt uns Jesus hier? Was tut er denn erstmal? Erstens rechnet Jesus mit Gottes Fürsorge, mit Gottes Güte und Wohlwollen, mit Gottes Gunst und Treue. Vielleicht denkt er an den Vers aus dem Alten Testament, mein Volk soll sich an meiner Güte sättigen, spricht der Herr. Und er lehrt uns jetzt ein Prinzip, nicht warten, bis Brot und Fisch für 4000 Leute da ist, sondern mit Gottes Versorgung rechnen. Und er dankt jetzt schon, obwohl das Wunder im Grunde noch gar nicht begonnen hat, auch wenn Gott das schon vorbereitet hat, aber es war ja noch nicht sichtbar irgendwie was angefangen. Aber er dankt schon mal. In Vers 6 könnt ihr das sehen, da nahm er die 7 Brote, dankte Gott dafür, brach sie in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit sie das Brot an die Menge austeilten. Und ich denke, wir dürfen dankbar sein für das, was da ist. Und ich glaube, dass wir alle, jeder hier im Raum, sehr, sehr viele Gründe hat, uns zu danken. Und dass schon so viele Segnungen Gottes heute da sind, viel mehr, als uns das häufig bewusst ist. Das ist so ein Thema, was mich im Moment auch sehr, sehr beschäftigt. Und wir haben in Deutschland eine ziemliche Kritik- und Nörgelkultur. Das wisst ihr, dafür sind die Deutschen auch bekannt. Und das bedeutet, man fokussiert sich auf das, was noch fehlt und nicht das, was da ist. Und ich selber arbeite ja zum Beispiel in der Industrie und da ist diese Eigenschaft was ganz Außergewöhnliches und hat Deutschland ja auch weltberühmt dafür gemacht. Wir achten bei Produkten und Herstellungsprozessen immer darauf, dass keine Fehler passieren. Und alles, was heute noch nicht passt, darauf sind wir fokussiert und das bügeln wir aus und das kriegen wir irgendwie hin. Und das ist eine hervorragende Eigenschaft, wenn es um Produkte geht und Herstellungsprozesse. Aber wenn es um das Leben geht und darum, wie wir denken, ist das auch ein großer Nachteil. Beispiel, wir haben ein ganz tolles Auto zu Hause, wir reden aber ständig darüber, dass es zu viel Benzin verbraucht. Anderes Beispiel, wir sehen ganz toll aus, reden aber ständig darüber, dass wir ja eigentlich 5 Kilo Übergewicht haben. Oder ein anderes Beispiel, ab und zu haben wir mal eine Erkältung und klagen dann den ganzen Tag rum. Aber dass wir sonst fast immer kerngesund sind und eigentlich alles funktioniert in uns, darüber reden wir kaum. Und das ist ein Teil unserer Kultur in Deutschland. Wir sind immer fokussiert auf das, was nicht funktioniert. Und das, was da ist, worüber man dankbar sein kann und wo auch Gottes Segnung und Gottes Gunst und sein Wohlwollen ja schon wieder gespiegelt werden, das verlieren wir ganz leicht aus dem Blick. Und da habe ich jetzt eine ganz tolle Geschichte von euch, die ich neulich mal gelesen habe, die das ganz toll illustriert. Und da schreibt hier der Buchautor, ich habe mal eine Zeit lang zusammen mit einem jungen Mann Basketball gespielt, einem wirklich großartigen Sportler, der plötzlich Probleme mit einem seiner Augen hatte. Er ging zum Arzt und erfuhr dort, dass er Krebs hatte, und zwar eine Form, durch die er erblinden konnte. Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, dass er völlig fassungslos und am Boden zerstört war. Er wurde operiert und dabei stellten die Ärzte fest, dass er nicht Krebs hatte, sondern einen Fungus, der operativ entfernt werden konnte, sodass sein Augenlicht erhalten blieb. Als mein Freund nach der Operation wieder aufwachte und die gute Nachricht erfuhr, sagte er, das ist der schönste Tag meines Lebens. Überlegen Sie mal. Er hatte nicht im Lotto gewonnen, war nicht befördert worden und hatte auch kein Haus gekauft, sondern einfach nur erfahren, dass er weiterhin würde sehen können. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, schaue ich mich ganz bewusst in meiner Umgebung um, sagte er zu mir. Ich sehe meine Kinder an. Ich gehe nach draußen und betrachte die Blätter an den Bäumen. Ich nehme mir die Zeit, eine Eichel vom Boden aufzusammeln und sie intensiv zu betrachten. Weil er fast sein Augenlicht verloren hätte, bekam das Sehen eine völlig neue Bedeutung für ihn. Und er ist auf eine ganz neue und viel intensivere Weise dankbar dafür, dass er sehen kann. Diese Art Geschichte, die kennt ihr wahrscheinlich, ne? Es gibt ganz viele Menschen, die so mal bis sozusagen am Rand der Klippe standen und dann wie durch ein Wunder sozusagen zurück ins Leben geholt werden und danach ganz anders mit ihrem Leben umgehen, mit ihrer Zeit und viel, viel dankbarer sind, viel bewusster leben. Und hier bei diesem Mann, das hat mich auch so fasziniert. Vorher war das selbstverständlich für ihn, dass er sehen konnte. Dafür hat er Gott nie gedankt. Aber erst da, als er es fast verloren hätte, sein Augenlicht, wird ihm das bewusst und er geht dann danach ganz anders damit um. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir als Deutsche insbesondere lernen können, dass wir uns mal versuchen, nicht mehr so sehr darauf zu fokussieren, was alles mangelt und fehlt und wo die Risiken sind und ob wir später noch genug Rente haben und ob unsere Gesundheit mitspielt, sondern dass wir unsere Aufmerksamkeit auf das lenken, was da ist und wo wir schon gesegnet sind und was in unserem Leben vorhanden ist, was schön ist. Ich persönlich finde es immer spannend, wenn ich darüber nachdenke, was wohl auf der nächsten Buchseite von Gottes Geschichte mit mir steht. Und ich will mich auf die Zukunft freuen und nicht immer mir Sorgen machen und immer über das nachdenken, was nicht da ist. Und das kann man auch ganz fromm tun, indem man das ständig als Gebetsanliegen formuliert. Da sind wir Christen nicht für gewappnet. Also ich glaube, dass wir uns da nicht groß von unseren ungläubigen Mitbürgern unterscheiden, wie wir mit diesen Dingen umgehen. Ich glaube aber, dass wir als Christen in der festen Erwartung von Gottes Fürsorge leben können und dafür danken können, was Gott für uns vorbereitet hat in Zukunft, was noch kommen wird. Und an dieser Geschichte können wir auch sehen, dass wie sehr Gott um uns besorgt ist, dass er treu ist. Gott ist ein Gott der Fülle. Er ist voller Gunst und Wohlwollen und außerdem ist er sehr, sehr reich. Wir haben einen sehr, sehr reichen Vater, wisst ihr das? Ihm gehört die ganze Erde und alles, was sich auf ihr regt. Und er gibt gern. Er sagt uns ja durch die Bibel, geben ist glückseliger als nehmen. Und daran hält er sich auch selbst. Das dürfen wir ganz sicher wissen. Ein hebräischer Name von Gott ist auch Jehova Jireh, unser Herr, der Versorger. Unser Herr ist ein Versorger. Und ich nehme es jetzt schon mal vorweg, obwohl das gleich erst dann in den nächsten Versen steht, glaube ich. Am Ende sind noch Körbe voller Reste übrig. Was bedeutet das? Das heißt, dass Gott nicht nur nach dem Minimalprinzip uns mit dem versorgt, was unbedingt überlebensnotwendig ist, sondern das heißt, dass Gott sogar Freude daran hat, uns überreich zu versorgen, bis unser Becher überfließt. Und das macht er mit jedem von uns ganz individuell, weil er nämlich weiß, was dein Herzenswunsch ist und womit er dir Freude machen kann. Mich persönlich würde man jetzt mit 7 Körben voll Brot nicht so glücklich machen. Bei mir weiß Gott etwas anderes. Er weiß, was mich glücklich macht. Und er hat eine Fülle davon vorbereitet. Und ich weiß, dass er in Zukunft auch noch ganz viel davon ausschütten wird. Und wenn du jetzt denkst, boah, das will ich erleben. Ich will auch Gottes Reichtum, Gottes Fülle, Gottes Fürsorge so erleben. Dann kann ich dir sagen, es gibt einen Beschleuniger. Es gibt nur eine Möglichkeit, sozusagen Gott zu manipulieren und dafür zu sorgen, dass das schneller geht. Und das ist ganz einfach, wie immer, der Glaube. Aber nicht so, das, was der Wiggering da vorne sagt, ist wahr, glaube ich auch. Das meine ich jetzt nicht, sondern ich meine damit, dass du in dieser festen Erwartung lebst und damit rechnest, dass Gott das in deinem Leben wahr macht. Dass du Großes von Gott erwartest, jeden Tag. Und dass du aufstehst und sagst, boah, ich bin gespannt, was Gott heute für mich vorbereitet hat. Heute wird ein guter Tag. Mal sehen, was aus seiner Fülle heute für mich da ist. Dieses Rumgejammer, was alles fehlt und was uns, wo es uns alles schlecht geht, das bewegt Gott nicht. Warum? Weil er unser Vertrauen belohnen möchte. Und weil es ihm gefällt, wenn wir ihm dadurch die Ehre geben, weil wir ihn für zuverlässig halten. Und weil unser Glaube, unsere Zuversicht, unsere feste Erwartung ein ganz tiefes Vertrauen zu ihm ausdrückt. Und das freut ihn und darauf reagiert er. Und damit lässt sich Gott sozusagen auch beschleunigen. Wie geht das jetzt? Ich denke, dass wir einfach so reden und uns so verhalten müssen, als ob wir, auch wenn unsere Gefühle noch nicht mitgehen, als ob wir jetzt schon ganz fest damit rechnen. Mir geht es gut. Ich weiß, dass der Herr für mich sorgt. Und nicht, ich habe so, keine Ahnung, was auch immer. Und das ist nicht gut. Und wer weiß, ob das mit dem Job alles klappt und die Kinder und ich kriege meinen Schlaf nicht nachts und was weiß ich was alles. Nein, ich lebe in der festen Erwartung, dass Gott für mich sorgt und dass er aus seiner Fülle sozusagen mich überreich segnet. in der Bibel, und jetzt habe ich keine konkreten Beispiele mitgebracht, weil da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele und jedem fällt wahrscheinlich dazu was ein. Da finden wir immer wieder Beispiele, dass Menschen in dieser fröhlichen Erwartung auf Gottes Segnungen, die sie noch gar nicht sehen, sondern die noch in der Zukunft liegen, schon Danklieder singen und sich von ihrer Hoffnung nicht abbringen lassen. Weil diese Menschen wussten, dass was Gott verheißt, das kann er tun, dazu ist er in der Lage und das will er auch tun. Und darauf kann man sich ganz fest verlassen. Ein Beispiel habe ich doch mitgebracht, sehe ich jetzt gerade. Zum Beispiel als Sarah die Verheißung von Gott bekommt, dass sie noch ein Kind haben wird. Und da heißt es über Sarah, durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden. Und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu erachtete, der es verheißen hat. Genau darum geht's. Wenn wir uns auf Gottes Fürsorge verlassen, dann halten wir den für treu, der uns dieses Versprechen gegeben hat. Und das ist etwas, was Gott freut, was er belohnen möchte und worauf er reagiert. In Johannes 1, Vers 16 heißt es, aus seinem Reichtum hat er uns beschenkt, uns alle mit grenzenloser Güte überschüttet. Das ist hier in der Vergangenheitsform ausgedrückt. Und das kann für jeden von uns wahr sein. Das ist schon wahr, aber wir merken das manchmal nicht so. Das liegt daran, worauf wir unsere Aufmerksamkeit lenken. Aber das ist auch in Zukunft, das wird auch für die Zukunft so gelten. Und wenn du das erleben möchtest, dann musst du dich auf Gott verlassen. Und dann musst du in dieser Zuversicht leben, dass Gott dich mit seiner grenzenlosen Güte überschütten wird. Wie wäre es gelaufen, wenn das Projekt Speisung der 4000 an die Andreasgemeinde delegiert worden wäre? Hätten wir Gott erlaubt, uns zu versorgen? Oder hätten wir erst zugesagt, wenn wir bereits genug zu essen für 4000 Menschen zusammen gehabt hätten? Ja, das ist das Learning für den Ostergarten, ne, Michael? Hm? Wir sollen damit rechnen, dass Gott in Zukunft die richtigen Menschen über unseren Weg laufen lässt, dass er den geeigneten Beruf für uns hat, den bestmöglichen Partner, versöhnte Beziehungen, inneren Frieden und dass es uns auch sonst an nichts mangeln wird. Jesus ist gekommen, sagt uns das Neue Testament, damit wir das Leben in Fülle haben, Leben im Überfluss. Und er hält uns nicht knapp, damit wir ja auch immer demütig bleiben und unsere Abhängigkeit bekennen. Er hat Freude daran, uns überreich zu beschenken. So wie du das mit deinen Kindern oder Partner auch tust. Jeder, der Kinder hat, weiß das vielleicht. Es macht einfach Freude, seine Kinder zu beschenken. Und das tun wir als Eltern gerne. Auch wenn rational gesehen das nächste Geburtstagsgeschenk ja nicht überlebenswichtig ist und eigentlich auch schon alles da ist. Aber es ist einfach schön, dem Kind etwas zu schenken und zu sehen, dass es sich freut. Und so macht Gott das auch mit uns. Auch wenn wir eigentlich jetzt alles Überlebenswichtige haben, er gibt einfach gern und er freut sich, wenn wir uns freuen. Und Gott hält sich an seine Zusagen. Und wenn du das bisher in deinem Leben noch nicht so erlebt hast, und ich kenne auch Zeiten, wo ich mich selber so ein bisschen enttäuscht innerlich von Gott abgewendet habe, 1000 Mal gebetet, nichts ist passiert, oder einfach wir erwarten innerlich nicht mehr so viel von Gott. Wir glauben ja, irgendwie kommen wir schon durch bis zum Himmel sozusagen, aber so viel große Erwartungen habe ich an mein Leben nicht mehr und an Gott. Dann lass dir gesagt sein, und das musste ich mir auch immer wieder sagen, man kann sich Gott immer wieder neu zuwenden und immer wieder die Entscheidung treffen, nee, ab heute fange ich wieder an, ihn für treu zu halten und dieser Zuversicht zu leben, dass er mich überschütten wird mit allem, was ich brauche. Und damit sind wir beim letzten Teil, bei den Versen 8 und 9. Da habe ich nochmal drüber geschrieben, Gottes Versorgung bedeutet Überfluss. Alle aßen, bis sie satt waren. Und als die Reste eingesammelt wurden, füllten sie 7 große Körbe voll. An diesem Tag waren 4000 Menschen beisammen. Und nachdem sie gegessen hatten, entließ er sie nach Hause. Gott will uns satt machen, will unsere Herzensbedürfnisse stillen, dich glücklich sehen und dich lachen sehen. Und unser Glaube, das kann dazu führen, dass wir viele Körbe voll von Resten haben. Und zwar so viel, dass wir nicht nur selber genug haben, sondern dass wir auch in der Lage sind, wiederum anderen zu geben. Dass wir weitergeben können. Weil das, wovon wir selber genug haben, wo wir selber in der Fülle leben, das können wir auch weitergeben an andere. Und das wird möglich sein, wenn wir uns auf Gott verlassen. Sie werden satt sein von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Sie werden satt sein von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Wir denken oft so minimalistisch, ja, Gott wird uns schon nicht verhungern lassen, aber mit viel mehr rechne ich dann auch nicht. Macht Gott das Ehre, wenn ich davon ausgehe? Drückt das Glauben aus? Vertrauen? Zuversicht? Hoffnung? Oder sagen unsere Freunde dann, boah, das ist ja echt beeindruckend, was du alles von Gott erwartest? Gott möchte, dass wir uns vertrauensvoll an ihn wenden und ihn auch für treu erachten. Und das heißt, dass wir wirklich damit rechnen, dass er sein Wort hält und dass er seine Segnungen über uns ausschüttet. Dass wir von dieser Fülle, von diesem Überfluss auch wirklich, dass wir damit rechnen und das erwarten. Und Gott hat Mitleid mit uns, das haben wir in dieser Geschichte gesehen, wenn wir Mangel leiden oder wenn wir in Not sind. Aber oftmals, wie in ganz vielen Bereichen gilt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ja, wir bitten nicht, wir rechnen nicht damit, wir vertrauen eigentlich gar nicht mehr darauf. Und das ist, glaube ich, manchmal unser Problem. Im Epheser 3 heißt es so wunderbar, einer meiner Lieblingsverse, Gott, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir bitten oder begreifen können. Viele Menschen, die Gott in ihrem Leben für treu erachtet haben und ihm vertraut haben, die berichten am Ende ihres Lebens, dass Gott viel mehr getan hat, als sie sich jemals vorstellen konnten und als sie jemals von Gott erbeten haben. Vielleicht kennt ihr solche Menschen oder habt von ihnen gelesen. Gott vermag viel mehr zu tun, als du dir vorstellen kannst, als du für möglich hältst oder als du jemals von ihm erbeten hast. Er kann viel mehr tun. Und dass er das tut, wie gesagt, das hängt davon ab, ob wir damit rechnen, ob wir in dieser Zuversicht leben, in diesem festen Vertrauen, dass er das tun wird. Gott ruft Dinge ins Dasein, die heute noch nicht sind. Einfach so, weil Menschen ihm vertrauen, weil Menschen ihn bewegen. Gott ist großzügig, er gibt gern, er beschenkt gern, er freut sich über unsere Freude, wenn wir empfangen und ihm danken. Und das dürfen wir heute wissen. Wir wissen, dass unser Vater weiß, was wir alles benötigen. Und das sehen wir in dieser Geschichte an der Speisung der 4000, dass er in seiner Treue und aus seinem Wohlwollen heraus längst unsere Versorgung vorbereitet hat. Dinge, an die wir noch gar nicht denken, da hat er sich schon Gedanken darüber gemacht. Und das hat er schon vorbereitet für deine Zukunft. Wir sind längst versorgt. Wir sind längst gesegnet. Die Fülle ist schon da. Und ich möchte schließen mit folgendem Vers. Ich aber werde bleiben wie ein grünender Ölbaum im Hause Gottes. Ich verlasse mich auf Gottes Güte immer und ewig. Amen.